Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
So, jetzt habe ich mich häuslich eingerichtet hier. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das mich schon seit einer Weile beschäftigt. Ich werde euch auch gleich so ein bisschen erzählen, die Hintergründe. Und was uns ja auch als Gemeinde irgendwie gerade beschäftigt. Da gibt es noch ein paar Folien dazu, Clement. Alles klar. Ich habe es einfach mal den Titel genannt, Hilf deinem Nächsten. Hilf deinem Nächsten. Oder auch, tu deinem Nächsten Gutes. Ich will euch einfach zur Einleitung mal so kurz erklären, wie ich zu dem Thema jetzt gekommen bin, warum ich es euch heute weitergeben möchte. So Anfang des Jahres, Ende des alten Jahres, Anfang des neuen Jahres probiere ich mir immer ein bisschen Zeit zu nehmen, zurückzublicken auf das Jahr und auch aufs nächste Jahr zu blicken. Ich habe da so eine Systematik für mich entwickelt und spreche dann halt auch einfach natürlich mit Gott darüber. Vor allen Dingen so für die Zukunft gerichtet, was ist dieses Jahr dran, was sollen meine Ziele sein? Ich habe natürlich schon so meine Ideen, gell? Was so meine Ziele sind, wo ich so hin will, wo ich mich weiterentwickeln will. Ich mache mir da sehr viele Gedanken, aber ich probiere natürlich auch immer zu sagen, Gott, und was willst du? Was willst du in diesen ganzen Plänen? Ich habe immer so viele Projekte im Kopf, da ist es doch dann ganz nett, wenn man dann sagen kann, Gott, such du doch raus, welche ich in diesem Jahr anpacken soll, umsetzen soll. Ja, man schafft ja auch nicht immer alles so, was man so machen will. Und ganz wichtig, ich halte es dann auch immer schriftlich fest. Also wenn jemand sich auch gerne Gedanken macht und so, hey, schreibt es euch auf. Habt irgendwo ein festes Buch oder einen festen Platz, wo ihr das aufschreibt, damit ihr auch einfach immer mal wieder da reingucken könnt. Denn wenn man dann sowas gefunden hat, dann sollte man auch irgendwie probieren, da eine Weile dran zu bleiben und auch vielleicht dann am Ende des Jahres mal zurückzublicken. Was hatte ich mir vorgenommen? Was hat Gott zu mir gesagt? Wo stehe ich da in dieser ganzen Sache? Und da bin ich ein paar Tage mit dieser Idee schwanger gegangen, wie man so sagt, mit diesen Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und habe mir für mich so ein, ja, manche nennen das Mission Statement, also so eine Art, sozusagen den Sinn meines persönlichen Lebens so probieren, in einem Satz zusammenzufassen. Aktueller Stand war einfach so, wie ich mich halt mal so fühle. Und ihr wisst ja, ich bin da ganz offen. Ich erzähle euch das jetzt auch gerne mal, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Den Satz, wo ich probiert habe, das alles irgendwie reinzubringen, der heißt bei mir einfach, ich bin hier, um anderen Menschen großzügig zu dienen und zu helfen, als Kind Gottes leben zu können. Ich bin hier, um anderen Menschen großzügig zu dienen und zu helfen, als Kind Gottes leben zu können. Da steckt natürlich jetzt ganz viel anderes drin, aber das ist so das, wo ich für mich gesagt habe, das ist im Moment so das, wo ich gerade den Sinn meines Lebens sehe. Ich habe mir ja letztes Jahr, habe ich auch schon mal erzählt in der Predigt, während Corona, beim ersten Lockdown hatte ich ja ganz viel Zeit, weil ich da freie Tage abbauen durfte, musste, wie auch immer. Und habe mir da immer eine Woche Zeit genommen, um mich wirklich auch mit dem Thema zu beschäftigen, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens. Und habe da so ein Seminar auch dazu gemacht, online, mit Hilfestellung, mit Anregungen, wo man geschaut hat, welche Gaben habe ich zum Beispiel. Was macht mich einzigartig? Welche Kombination aus Gaben macht mich einzigartig? Ja, wo Gaben, die vielleicht weltweit nur ich in dieser Kombination habe. Ja, das ist irgendwie auch ein tolles Gefühl. Das hat jeder von euch irgendwie. Jeder hat irgendwelche Kombinationen von Gaben, die vielleicht einzigartig sind. Und die hat dir Gott so gegeben, damit du einen bestimmten Sinn in deinem Leben hast. Und da bin ich halt irgendwie immer auf der Suche und sage, Gott, was ist dieser Sinn? Ja, ich habe mir Werte angeschaut, habe mir aus einer riesigen Liste Werte rausgesucht, welche mir wichtig sind und die wiederum in eine Reihenfolge gebracht. Also es war echt total spannend. Und was einfach der spezielle Sinn meines Lebens ist. Und das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht. Da hatte ich da schon ein bisschen so einen Eindruck, dass es in die Richtung ging. Und jetzt, als ich das formuliert habe, habe ich beim Bibellesen gerade das Matthäus-Evangelium mal wieder durchgelesen. So jeden Tag so ein halbes Kapitel, ein Kapitel und das mit so ein paar Fragen dann auch weiter vertieft. Und da war Anfang Januar, war es glaube ich, oder Ende Dezember noch, kam dann das Kapitel 25, auf das ich heute mit euch zu sprechen kommen will. Und das hat mich gleich doppelt angesprochen, aus zwei Gründen. Der eine Grund war tatsächlich dieses, dass dieses anderen helfen, anderes Gutes tun, was ich für mich tatsächlich schon als Sinn erkannt habe, weil das da ganz konkret auch nochmal erklärt wird und erklärt wird, dass Gott das auch möchte und warum er das möchte. Und das zweite, auch spannend, weil es da auch ein bisschen um die Endzeit geht. Da ist so eine kleine Endzeitrede auch mit drin. Und ich auch seit 1, 2, 3 Jahren auch echt so einen Eindruck habe, ich sollte mich mehr damit beschäftigen. Ja. So ein Thema, wo ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt habe, dass ich auch da mich mit beschäftigen soll. Und deshalb hat mich dieser Text gleich doppelt angesprochen. Und ich hoffe, ich kann euch da heute auch ein bisschen dafür begeistern, für diese 2 Themen, die da mit drinstecken. Dann wollen wir gleich mal reingehen in den Text. Geht also los, Matthäus 25, ab Vers 31. Und je nach Bibelübersetzung, ich habe euch jetzt keine Überschrift mit drüber geschrieben, die variiert ein bisschen, bei manchen Bibelübersetzungen steht da drin vom Weltgericht. In einer anderen Übersetzung heißt es Endzeitrede, Doppelpunkt, vom Gericht. Oder das Gericht über die Heidenvölker. Oder noch einen ganz anderen Titel, wonach der Weltrichter urteilt. Spannend, ne? Wenn man schon mal reingucken kann, was der Weltrichter so für einen Maßstab hat, dann finde ich eine schöne Überschrift. Als Journalist würde ich jetzt sagen, die würde ich nehmen für die Zeitung hier. Da weckt man doch das Leserinteresse, ja, wonach der Weltrichter urteilt. Boah, das will ich doch jetzt wissen. Also gucken wir mal rein in den Text. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Machen wir mal ganz kurz einen Stopp. Vielleicht muss man kurz erklären, um welches Gericht es da geht, dass man da jetzt nicht irgendwie an das falsche Gericht denkt. Es geht hier nämlich nicht um das letzte Gericht, also um das sogenannte vor dem sogenannten weißen Thron, das in der Offenbarung 20, 11 bis 15 erwähnt wird, sondern wir sind hier zeitlich noch vor dem tausendjährigen Reich. Nämlich in der Zeit, steht ja auch drin, der Wiederkunft Jesu. Also wenn Jesus zum zweiten Mal, also jetzt quasi dann als nächstes, wiederkommen wird. Und dann ist er persönlich wohl der, der sich dann tatsächlich da auf diesen Thron setzt und ja, Gericht hält. Und ist ja durchaus möglich, dass wir diese Zeit miterleben werden. Ja? Also es gibt ja verschiedene Zeichen, wo man merkt, es geht alles irgendwie in die Richtung. Deshalb finde ich das nochmal besonders spannend. Ja? Vielleicht, es gibt Leute, die sagen mir, also du, deine Generation, Christian, ihr werdet es auf jeden Fall miterleben. Ja? Mal gespannt. Auf jeden Fall ist es im Bereich des Möglichen. Das Reich ist im Bereich des Möglichen. Ja. Manche nennen es auch das Gericht der Nationen, ja, weil da auch von den Völkern, von den Nationen die Rede ist. Gut, jetzt waren wir hier. Ne? Genau, habe ich jetzt bei mir einen Satz vergessen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Genau, ich habe noch was vergessen, fällt mir jetzt gerade ein. Manche Bibelausleger sagen auch, dass es da eine Verbindung gibt zu Joel 4, wo eine Prophezeiung gegeben wurde, eben auch über so ein Gericht. Und manche sagen, dass es das tatsächlich das Gleiche ist. Da wollen wir mal gerade kurz reinschauen in Joel 4, die Verse 1 bis 2, was damit gemeint ist. Der Herr sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich für Juda und Jerusalem alles wieder zum Guten wende, werde ich alle Völker zusammenrufen und sie in das Tal führen, das den Namen trägt, der Herr richtet, Josaphat genannt. Dort ziehe ich sie zur Rechenschaft für das, was sie meinem Volk Israel angetan haben, diesem Volk, das mein Eigentum ist. Sie haben es unter die Völker zerstreut, haben mein Land aufgeteilt. Also wenn das tatsächlich stimmt, dass das genau das Gleiche ist, dass diese Prophezeiung das ist, was in Matthäus da aufgegriffen wird, wird es bedeuten, dass dieses Gericht im Tal Josaphat stattfindet. Das ist in der Nähe von Jerusalem, also wirklich mitten in Israel. Gucken wir mal, wie läuft das Ganze nun ab? Wie erzählt uns das Matthäus? Er hat sie jetzt also geteilt in Schafe und Böcke, oder in manchen Übersetzungen heißt es auch Ziegen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, also zu den Schafen, kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nochmal dieser letzte Satz. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Weiß nicht, wie es euch da geht bei diesem Satz, aber mir geht es irgendwie runter wie Öl. Ich finde es so, da bekomme ich echt eine Gänsehaut, immer wieder, wenn ich das lese. Diese Frage, wie kann ich Jesus etwas Gutes tun? Ja, hier steht eine Antwort drin. Wir denken ja manchmal, Gott ist so weit weg und Jesus, ich spüre ihn nicht. Wie kann ich irgendwie, er gibt uns hier eine ganz praktische Anleitung. Indem ich den geringsten meiner Brüder, indem ich anderen Menschen helfe, dadurch tue ich Jesus etwas Gutes. Und er gibt ja hier einige praktische Beispiele. Ich will einfach mal ein paar Beispiele aus unserem eigenen Alltag euch vielleicht da nennen, wo wir vielleicht dann sagen, ja, stimmt. Wenn ich jemandem ein ehrliches Kompliment mache, tue ich Jesus damit etwas Gutes. Da freut er sich. Wenn ich einem Bettler irgendwo Geld gebe, dann tue ich Jesus damit was Gutes. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Film Bruce Allmächtig. Da gibt es einmal so eine Szene, wo auch so ein Bettler da sitzt. Und dann haben die das filmig so gemacht, dass man da plötzlich sieht, dass in diesem Bettler eigentlich Gott ist. Also so wie die Gott dargestellt haben. Ja? Wo man dann merkt, da sitzt eigentlich Gott und sagt, bitte hilf diesem Bettler, damit tust du mir was Gutes. Wenn ich einen Kranken besuche oder ihn anrufe, tue ich Jesus etwas Gutes. Da kannst du eigentlich einsetzen, was du willst. Irgendwelche guten Dinge, wo du anderen Menschen etwas Gutes tust, damit tust du Jesus etwas Gutes und dann freut er sich. Gehen wir mal weiter im Text. Wie schaut es mit den Böcken oder mit den Ziegen aus? Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet, krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Was möchtest du lieber sein? Schaf oder Bock? Ewige Strafe oder ewiges Leben? Ich glaube, die Antwort ist klar, oder? Und von was hängt es nun ab? Von deinen guten Taten? Ein paar schütteln den Kopf, das finde ich gut. Fangfrage. Nein. Man könnte zwar den Eindruck bekommen, wenn man jetzt nur diesen Text so liest, dass es alles von deinen guten, und wenn du gute Taten tust, dann bist du gerettet. Nein. Wir wissen es natürlich besser, Leute. Ne? Aber das wird in dem Text ja auch angedeutet. Wenn wir nochmal in den Vers 34 zurückgehen, ich habe es ja, nächste Folie, habe ich nochmal in den Vers 34 drauf. Da ist es zumindest angedeutet, dass das eben nicht das Entscheidende ist. Da steht, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Also hier wird angedeutet, dass schon was vorbereitet ist. Und das ist, wir wissen es, das ist einfach die Gnade. Wir sind erlöst aus der Gnade heraus und nicht aus unseren Taten heraus. Übrigens auch ganz spannend, wer von euch hat heute Morgen schon die Losungen gelesen? Zufällig, ich kriege die auch immer per E-Mail geschickt. Da ist auch nochmal ein Vers, wo das nochmal explizit erwähnt ist. Moment. Und zwar im Römer 3, Vers 23 bis 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also die Gnade. Und wir haben uns ja auch schon intensiv mit dem Epheserbrief beschäftigt. Nur damit so mal alles richtig gestellt ist und es klar ist, gucken wir auch nochmal in den Epheserbrief rein. Da steht es eindeutig drin. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Der Hans-Uli hat uns am Anfang des Jahres über die Geschenke Gottes, ein Geschenk davon ist eben auch der Glauben, gepredigt. Ja? Also der Glaube ist ein Geschenk, der uns aus Gnade auch gegeben ist. Weiter steht geschrieben, ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk, da steht's. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also hier ist ganz klar, die Reihenfolge ist eine andere. Wir sind nicht gerettet, weil wir gute Taten bringen, sondern wir sind durch die Gnade gerettet. Und durch diese Gnade und durch diesen Glauben, den Gott uns schenkt, dadurch können wir überhaupt erst gute Taten tun. Und hier steht es geschrieben, und auch die guten Taten hat er schon vorbereitet. Wir müssen eigentlich einfach nur seinem Willen folgen und dann kommt es von ganz allein. Also die guten Taten sind die Frucht von dieser Gnade. Die Werke sind nicht die Grundlage für den Einlass in Gottes Reich, um es nochmal so zu sagen, sondern einfach der Ausdruck, der sichtbare Ausdruck der Gnade Gottes in deinem Leben, wo man wirklich sieht, hey, der Mann, diese Frau haben eine Beziehung mit Jesus und es zeigt sich eben auch durch die guten Taten, die er verbringt. Und er hat sie im Voraus geschaffen. Matthäus 7, Vers 16, den Vers kennt ihr ja auch alle, steht geschrieben, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und auch das ist eine Frucht, die guten Taten. Noch eine Frage zum Text, wem haben die Schafe denn nun geholfen? Da gibt es jetzt auch verschiedene Antworten drauf, auch je nach Auslegung, glaube ich. Auf jeden Fall steht drin, dem geringsten Bruder. Damit ist, denken viele, vor allen Dingen gemeint, den anderen Jüngern, also den anderen Gläubigen in der Gemeinde oder in seinem Lebensumfeld einfach natürlich. Andere sagen, damit ist vor allen Dingen auch Israel gemeint und da ist, glaube ich, auch was dran, weil auch ja, Israel da explizit erwähnt ist und auch in dem, was ich euch von Joel vorgelesen habe, da geht es ja auch darum, wie haben die Menschen das Volk Israel behandelt, ja? Dass wir auch dafür gerichtet werden, wie wir zum Volk Israel stehen. Ja? Finde ich auch wichtig, wir beten ja auch immer für Israel, auch in unserem Gebetsabend Dienstag, ist auch was, was uns auch als Gemeinde irgendwo immer beschäftigt. Aber andere sagen auch, es geht auch generell einfach darum, Menschen in Not zu helfen. Auch darum geht es in diesem Vers. Und ich denke, wenn man das in Verbindung sieht mit dem Gebot der Nächstenliebe, das ja Jesus extrem, extrem wichtig ist, wo er auch selber betont, das ist eigentlich das wichtigste Gebot oder eins der wichtigsten Gebote, dass tatsächlich da auch was dran ist, dass man das durchaus darauf beziehen darf, dass man allen Menschen in Not hilft und dass Gott einfach das auch von uns möchte. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt so viele geistliche Dinge, die man tun kann, so wie ich vorhin gesagt habe, so viele Projekte im Kopf. Man kann so viel geistlich tun, für Dinge beten, man kann so viel tun. Ist es denn Gott wirklich so wichtig, dieses Gebot, hilf deinem Nächsten? Ich kann doch auch für mich alleine mich an alle Gebote halten und ein Leben in Gottes Gnade für mich alleine oder mit meiner Familie führen. Ist das wirklich so wichtig? Die Frage kann man sich ja stellen. Ne? Wird ja eigentlich auch reichen, wenn man sein Leben so geistlich gut führt. Ich bin letzte Woche, kriege ich über den Katalog von Gerd Medien geschickt. Kennt ihr ja wahrscheinlich diesen Verlag, christliche Bücher und so weiter. Und dann habe ich so durchgeblättert und dann guckt man so, was gibt es so für neue Bücher. Da bleibe ich bei einem Buch plötzlich hängen, wo sie so eine kleine Inhaltsangabe gegeben haben. Da habe ich gedacht, aha, was ist das jetzt? Ich kannte diesen Autor nicht, Emerson Eggerichs oder so, Emerson Eggerichs. Das Buch ist neu rausgekommen, das heißt Gottes Wille für dein Leben. Da habe ich gedacht, aha, mal gucken, das sind so eine kurze Inhaltsangabe gegeben. Und dann bin ich da hängen geblieben und da steht da drin, Sophia, die vier wichtigsten Punkte des Buches, vier universelle Willensäußerungen Gottes hat dieser Autor herausgearbeitet. Da habe ich gedacht, mal gespannt, was der da so hat. Was sind die vier universellen Willensäußerungen, was Gott also von all uns Menschen eigentlich möchte? Was ist da sein Wille? Gut, Nummer eins, Glaube an Jesus. Okay, wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Zwei, hüte dich vor einem sexuell unmoralischen Leben. Fand ich interessant, dass das zu den vier wichtigsten Dingen offenbar gehört. Aber gut. Nummer drei, danke Gott, ganz gleich, wie deine Lebensumstände auch sein mögen. Boah, fand ich spannend. Ja, aber es ist auch wirklich was dran, gerade auch sehr aktuell, finde ich. Und dann kommt die Nummer vier, verpflichte dich, Gutes zu tun. Gute Werke zu tun. Peng, da waren sie wieder, meine vier Probleme. Nein. Da war schon wieder dieses Thema, ja, Gutes tun. Oh, jetzt gehört es also laut diesem Autor tatsächlich doch zu den vier wichtigen universellen, also universell bedeutet, was uns alle betrifft. Jetzt nicht nur vielleicht, Tabea, du sollst vielleicht anderen helfen und vielleicht die Heidi noch. Nein, universell, das heißt, das ist es, was Gott von uns allen will, ja. Laut diesem Autor mal zumindest, fand ich interessant. Vielleicht kaufe ich mir das Buch und vertiefe das mal. Und dann kommt da auch noch die Jahreslosung dazu, ja. Bumm. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe da vor zwei Wochen schon mal euch so ein paar Wörter mitgebracht von so einer Künstlerin, die probiert hat, das Wort Barmherzigkeit mal noch mit anderen Wörtern noch aufzufüllen, die einfach das umschreiben oder zumindest sehr gut dazu passen. Ich habe jetzt euch heute nochmal in einer anderen Form mitgebracht, wenn wir die nächste Folie machen. Da sind nochmal diese Wörter drauf. Und schaut euch das einfach nur noch ganz kurz an, schaut nochmal so ein bisschen über diese Wörter da drüber. Ich hoffe, man kann es lesen, dass es nicht zu klein ist. Lasst es nochmal einfach auf euch wirken. Was mir da so beim ersten Blick darauf auffällt, die ganzen Wörter sind alle beziehungsorientiert. Seht ihr das? Die ganzen Dinge, die kannst du alle nicht tun, wenn du irgendwie alleine zu Hause sitzt. Wenn du Netflix schaust oder irgendwie vor deinem Computer ein Ballerspiel spielst oder, ja. Also das hat alles was mit Beziehung zu tun. Da geht es darum, mit anderen zu interagieren, mit anderen Dingen, anderen Menschen was Gutes zu tun. Nichts von dem kannst du tun, wenn du dich irgendwie in eine Blase abkapselst und sagst, ich lebe lieber für mich. Das alles ist alles sowas wie ein Gegenteil oder ein Gegenpol zu Egoismus. Man kann sich ja auch gut gehen lassen und nicht nach den anderen schauen. Ja? Aber dann kannst du dieses Gebot, Barmherzigkeit, kannst du nicht erfüllen. Sondern da geht es überall darum, etwas zu geben, etwas zu investieren, Gutes zu tun. Und es steht ja auch erklärt, warum wir das tun dürfen. Weil auch unser Vater barmherzig ist, weil er zu uns barmherzig ist. Er gibt uns das und wir dürfen es weitergeben. Ihr kennt vielleicht die Aussage, die kommt oft, sagen wir jetzt mal so, von reichen Leuten. Das sind ja oftmals Unternehmer, also Leute, die nicht irgendwie das Geld so im Lotto gewonnen haben, sondern die sich das Geld erarbeitet haben, indem sie eine Firma aufgebaut haben, indem sie eine Idee hatten, die sie einfach gut umsetzen konnten und damit Erfolg hatten. Habt ihr bestimmt schon gehört, die sagen oft, ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Kennt ihr den Satz? Und die gründen dann Stiftungen, investieren oder geben einfach einen Teil, manche auch wirklich einen sehr großen Teil von ihrem Vermögen auch wieder zurück in irgendwelche soziale Projekte. Und das finde ich bemerkenswert, diesen Satz. Denn sie wissen, dass sie ihren Reichtum irgendwo auch von der Gesellschaft bekommen haben. Und deshalb sagen sie, ich will der Gesellschaft auch wieder was zurückgeben davon. Ja? Das müssten sie ja nicht. Die haben sich das Geld ja verdient, die könnten ja auch sagen, ich mache mir ein schönes Leben, was juckt es mich, was die anderen tun. Ich gebe nichts davon zurück. Ich behalte es für mich, habe ich mir doch verdient. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip, ich habe was empfangen und ich will auch wieder was zurückgeben. So ist es mit Gott auch, mit der Barmherzigkeit. Wir dürfen sie zurückgeben. Jetzt ist es vielleicht echt verwirrend mit so vielen Worten. Ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt, Barmherzigkeit, und da war wirklich eine ganz kurze, prägnante und knackige Definition drin, die hat mir gefallen. Habe ich euch auch mitgebracht, Clemens, kannst du weiterklicken. Ganz einfach. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Sie öffnet ihr Herz für eine Not. Finde ich echt sehr gut zusammengefasst. Wenn wir uns nochmal die Schafe und die Böcke anschauen, die Schafe haben ja offenbar anderen Leuten geholfen. Aber ich würde sagen, die haben das mildtätig gemacht. Das bedeutet, die haben das nicht aus egoistischen Gründen gemacht, weil sie davon einen Lohn zurückhaben wollten. Das sieht man in ihrer Reaktion. Die fragen dann Jesus, was? Wir haben dir Gutes getan. Ja, wir haben irgendwie Menschen geholfen, aber wir haben dir Gutes getan. Das heißt, die haben das nicht getan, um Jesus zu imponieren. Guck mal, ich habe hier dem Bettler 5 Euro gegeben, ich habe das gemacht. Ha, kriege ich jetzt dafür einen Lohn? Nein, das war eben nicht die Motivation, sondern die haben das einfach gemacht aus Barmherzigkeit. Und das ist ja ein Unterschied. Und die Böcker, die haben dann gefragt, ach so, Mist, wenn wir das gemacht hätten. Die haben dann überlegt, wie hätten wir dir denn helfen können? Die hätten das dann vielleicht gemacht. Ach so, wenn wir jetzt den Bettler da halt, wenn wir dem jetzt irgendwie 5 Euro geben, dann kommen wir vielleicht in Gottes Reich. Ja? Also das wäre die völlig falsche Motivation gewesen. Die Schafe haben das einfach, sagen wir mal, heute würde man sagen, intuitiv richtig gemacht. Einfach aus der richtigen Herzenshaltung der Barmherzigkeit heraus. Also Leute, Gutes tun ist das, was Gott von uns möchte. Anderen helfen ist das, was Gott von uns möchte. Jetzt stellt sich vielleicht dir die Frage, und ich kriege es ja so mit in unserer Gemeinde, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, boah, ich würde ja gern anderen helfen, Gutes tun, aber sie ermutigen, aber ich selbst habe gerade gar nicht die Kraft. Ja. Mich nehmen meine eigenen Probleme oder die aktuelle Situation gerade selber so mit, dass ich eigentlich gerade gar nichts anderen geben kann. Ja, ich meine, wir leben gerade in einer ziemlich seltsamen, schwierigen Zeit. Aber ich muss euch sagen, für mich ist diese Zeit, wird euch jetzt vielleicht paradox vorkommen, für mich ist diese Zeit wirklich ein riesiger Gottesbeweis, ja, wo mein Glauben sich eigentlich noch viel mehr vertieft und verstärkt, weil ich einfach sehe, hey, die Bibel ist wahr. Ja, was im Moment gerade alles passiert, weltweit gesehen, ja, das hätte ich nicht geglaubt, wenn ihr mir vor 1,5 Jahren gesagt hättet, was hier alles passieren wird, das hätte ich euch nicht geglaubt. Klar wusste ich, dass in der Bibel solche Dinge drinstehen, dass Wehen kommen werden, dass Pest kommen wird und so weiter. Ja. Aber gerade treffen so viele Dinge ein. Naturkatastrophen, an die hat man sich irgendwie schon gewöhnt. Ja. Auch das steht ja in der Bibel, dass das alles kommen wird. Hat man sich ja schon dran gewöhnt. Aber das, was halt im Moment gerade passiert, das ist wirklich was, wo ich dann aber auch sage, okay, es sieht so aus, als würden diese, ich sage jetzt mal, apokalyptischen Prophezeiungen tatsächlich stimmen. Ja? Es sind da ganz viele Dinge, sind einfach gerade so, wie sie in Gottes Wort stehen. Dann ziehe ich aber daraus, dann müssen doch auch Gottes Zusagen stimmen. Ja? Wenn er da Recht hat, dann hat er doch auch in seinen Zusagen Recht. Alles, was er uns zuspricht, wir haben vorhin auch schon ja, wieder ein paar ermutigende Bibelverse einfach gehört, wo Gott uns Zusagen gibt, dass er uns Kraft gibt. Und da möchte ich auch sagen, wir als unsere Kinder, dann dürfen wir uns auch darauf verlassen. Ja? Möchte euch wirklich ermutigen zu sagen, ja, das eine stimmt, aber das andere auch genauso. Und Gott hat uns wirklich versprochen, dass er uns, seine Kinder, durch alle Zeiten durchträgt. Und da möchte ich jetzt einfach zum Schluss nochmal ganz kurz in eine so eine Zusage reingehen, in dem berühmten Psalm 23, die ich euch ans Herz legen will, die mich einfach in den letzten Tagen nochmal ziemlich angesprochen hat, wo ich auch nochmal eine Predigt dazu gehört habe, die vor allen Dingen auf den ersten Satz eingeht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, ich werde das jetzt nicht wiederholen, wenn euch das interessiert, ich werde in die WhatsApp-Gruppe, in unsere Ankündigungsgruppe, da sind ja, glaube ich, so ziemlich alle drin, schicke ich euch, wenn ihr das wollt, mal den Link rein von dieser Predigt. Geht gar nicht so lange, so 23 Minuten, da wird vor allen Dingen auf diesen ersten Teil wirklich eingegangen, was das für unsere Corona-Zeit auch bedeutet. Könnt ihr euch gerne ansehen, das will ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Mich hat vor allen Dingen der fettgedruckte Satz hier berührt. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was wollen deine Feinde von dir? Und ich habe da im Internet einen sehr schönen Text gefunden, wo jemand beschrieben hat, was das für ihn oder sie, ich weiß gar nicht, ob es Mann oder Frau war, so genau habe ich gar nicht geguckt, was das bedeutet. Und den möchte ich euch einfach vorlesen, weil ich finde, das ist eine super Zusammenfassung, was das für uns persönlich bedeutet. Also, was wollen meine Feinde? Sie wollen, dass ich angstvoll auf sie blicke, mich gar nicht traue, mich an den Tisch zu setzen, all das Gute, das Gott für mich vorbereitet hat, gar nicht wahrnehme. Das wollen die Feinde. Die Feinde wollen mich unruhig machen, ängstlich, sorgenvoll, was denn noch alles kommen wird. Kommt dir das bekannt vor? Werden sie sich mir nahen? Werden sie mir an mein Leben gehen? Werden sie mich verschlingen? Nein. Gott bereitet vor mir einen Tisch. Er deckt den Tisch liebevoll mit allem, was mir gut tut, für Leib, Seele und Geist. Er ist der perfekte Gastgeber. Er bittet mich, Platz zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und auf all das Gute zu blicken, das für mich bereitsteht. Die Fülle, alles, was ich brauche. Und das alles im Angesicht meiner Feinde. Sie schauen zu, aber sie können es nicht verhindern. Ihnen ist Einhalt geboten von dem, der regiert und über allem droht. Amen. Amen. Ihnen ist Einhalt geboten von dem, der regiert und über allem thront. Sie dürfen nicht an mich ran, dürfen mich nicht stören, können nicht verhindern, dass ich gestärkt und zugerüstet werde zum Kampf. Und ich mich jederzeit und immer wieder an diesen Tisch setzen kann. Was für ein tolles Bild, was für eine geniale Zusage in turbulenten Zeiten, in denen der Kampf tobt. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich finde es wunderbar zusammengefasst und das ist genau das. Und das steckt alles in diesem einen Satz drin und der ist ja noch umringt von so vielen anderen Sätzen. Wie gesagt, zum Mangel, den er uns eben nicht gibt, sondern wo er uns die Fülle gibt statt den Mangel. Wer sind deine Feinde im Moment? Probleme, schlechte Gedanken, vielleicht sogar auch Menschen, die dir das Leben sozusagen, wie man so sagt, zur Hölle machen wollen, die dir das Leben schlecht machen wollen. Krankheit, Sorgen, Ängste, Corona, die Situation, die Unsicherheit. Was sind deine Feinde? Vergiss nicht, im Angesicht dieser Feinde baut er dir, ich stelle mir da so ein mega Buffet vor, ja, auf so einem ganz schicken Tisch und so ein richtig toller Stuhl daneben, wo es ja nicht nur darum geht zu essen, sondern auch zur Ruhe zu kommen, dich erstmal in diesen gemütlichen Stuhl erstmal hinzusetzen und erstmal zu sagen, stopp, ja, das sind die Feinde, aber ich komme erstmal zur Ruhe. Und dann siehst du dieses Mega-Buffet, das Gott dir vorbereitet hat. Wow. Egal was es ist, Gott lädt dich immer wieder ein, an seine Tafel zu kommen. Jeden Tag kannst du da hinkommen. Er versorgt dich. Er lässt dich zur Ruhe kommen. Er lässt dich, gerade in solchen Zeiten, auf das Gute blicken. Das haben wir manchmal gar nicht mehr im Blick. Und er gibt dir neue Kraft. Komm an seine Tafel und greife zu. Und dann hast du die Kraft, weiterzugeben, Gutes zu tun, andere zu ermutigen und sie natürlich auch einzuladen, auch an diesen Tisch zu kommen. Das ist ja das, was wir wollen. Ja. Das haben wir auch vorhin wieder dafür gebetet, dass wir ein Licht sein können und dass wir andere einladen können. Aber wir müssen selber auch erstmal an diesen Tisch kommen und uns jeden Tag von ihm bedienen lassen. Von diesem 5, eigentlich müsste man sagen, 1000-Sterne-Buffet. Ja. Ich will euch einfach mal vielleicht als Anregung mitgeben, startet doch jeden Tag und beendet vielleicht auch jeden Tag einfach mit diesem Psalm. Ich meine, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich eh auswendig. Überlegt euch mal vielleicht morgen direkt nach dem Aufwachen oder nach dem Aufstehen oder auf dem Klo, keine Ahnung. Hey, betet diesen Psalm, proklamiert diesen Psalm 23. Und wer vielleicht gerade besonders Probleme und Ängste mit Corona hat und diesen Ängsten, die da gerade sind, nehmt auch noch Psalm 91 als kleinen Bonus-Track dazu. Ja. Haben wir ja auch uns schon viel mit beschäftigt im letzten Jahr, Psalm 91 ganz speziell für diese Geschichte. Hey, nehmt es wirklich mal, sag mal 30 Tage lang, hey, ich beginne jetzt jeden Tag das damit und lasst euch davon verändern. Psalmen haben die Möglichkeit tatsächlich und die Kraft, euch definitiv innerlich zu verändern. Und deshalb wollen wir jetzt einfach zum Abschluss den einfach nochmal zusammen lesen oder einfach auch als Gebet mitnehmen. Der Herr ist mein Hirte.
Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenktest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Kann man einfach nur noch sagen, Amen. So soll es sein und so ist es. Ja, seid gesegnet.